eine Leiter, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sagt Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hi, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Podcast für mehr Balance in besonderen Familien. Ich bin Isa und nehme euch hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Hier geht es um Neurodivergenz, darum, als Eltern trotz all dem Chaos und Stress die innere Balance zu halten oder sie wiederzufinden, das Leben zu genießen, mit Humor zu nehmen, aber auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Was immer Thema ist und was mir total am Herzen liegt, ist, euch zu zeigen, hey, auch wenn wir das nicht immer auf dem Schirm haben, ist unser Alltag im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön. Und der Hi Baby Podcast ist unser Ort, an dem wir uns miteinander verbinden, uns unterstützen, Kraft tanken, gute Laune bekommen und unser Familienleben gerade mit Neurodivergenz richtig durchrocken. Mega schön, dass du da bist. Wir starten heute ins Hi Baby Summer Special. Ich habe 4 wirklich tolle und spannende und komplett unterschiedliche Interviews für euch rund um das Thema Neurodivergenz, die in den nächsten Sonntagen hier im Podcast online kommen. Und den Start macht die wunderbare Nathalie Frey. Sie ist Logopädin bei Sprachgold und wir reden über Sprache und Neurodivergenz. Was ist eigentlich normal bei Sprache und bei der Entwicklung von Sprache? Wann sollte ich mir für mein Kind in der Sprachentwicklung Unterstützung holen? Wann sprechen wir eigentlich von einer Sprachentwicklungsstörung und wann von einer Sprachentwicklungsverzögerung? Was sind da die Unterschiede und wie können wir unsere Kinder begleiten und unterstützen, wenn sprachliche Kommunikation noch schwierig ist? Über all das und noch viel mehr quatsche ich heute mit Nathalie und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude und hoffentlich auch die ein oder anderen Aha-Momente mit diesem Interview. Herzlich willkommen im Hi Baby Podcast. Ich freue mich total, dass du heute Zeit hast, um mit uns über Sprache, Sprachentwicklung, Nonverbalität zu sprechen. Magst du dich vielleicht mal selbst kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und warum liegt dir das Thema Sprache bei Kindern so am Herzen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung. Wir haben uns darüber sehr, sehr gefreut, Patricia Pomnitz und ich. Ich bin die Nathalie Frey, bin Logopädin und dachte während der Ausbildung, es gibt noch so viel mehr zu lernen, vor allem über Sprachentwicklung, sodass ich mich dann noch dazu entschieden hatte, einen Bachelor und Master zu machen, so im Bereich Logopädie, Sprachtherapie und da mit einem Fokus eben auf Forschung. Und dann ging mein Weg ja so ein bisschen mehr Richtung Lehre tatsächlich. Und dann habe ich gemerkt, okay, in der Lehre ist es cool, wenn man da dann die Logopädinnen ausbilden kann und dafür sorgen kann, dass noch mehr Kinder richtig gute Therapien bekommen können, gerade wenn sie Schwierigkeiten oder auch Störungen im Spracherwerb haben. Und dann bin ich, hatte ich noch einen weiteren Wissensdurst sozusagen, bin dann an die Uni Würzburg und habe da promoviert, beziehungsweise bin da gerade in der letzten Phase dazu. Und da ging es auch, oder geht es hauptsächlich darum, wie man Kinder eben unterstützen kann im Spracherwerb durch die Hinzunahme von bildhaften Gebärden. Und das Schönste ist einfach tatsächlich dafür zu sorgen, dass mehr Kinder Zugang zur Sprache haben und unabhängig davon, ob sie einsprachig aufwachsen, mehrsprachig oder ob sie eben auch noch weitere Beeinträchtigungen haben oder Förderbedarfe. Wir nehmen immer alle Kinder mit. Denken alle Kinder mit und es gibt sehr viel zu tun, denn jedes Kind ist einzigartig.
In deinem Alltag als Logopädin, was begegnet dir denn besonders häufig bei Kindern, die jetzt nicht auf diesem klassischen, automatischen Weg in die Sprache finden, sondern die eben zu dir kommen, weil die Eltern oder andere Bezugspersonen wie die Erzieherin oder der Kinderarzt, die Kinderärztin sagen, ich glaube, die schicken wir jetzt mal in die Logopädie, da läuft's nicht so smooth und nicht so rund, wie das in der Regel der Fall sein sollte.
Mhm. Ja, sehr, sehr guter Punkt, sehr berechtigte Frage. Wer kommt denn da eigentlich zu uns? Die hauptsächlichen Kinder, die ich jetzt gerade habe, sind Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung. Die wird auch häufig abgekürzt mit SES. Und das Interessante an dem Störungsbild ist, dass die Prävalenz recht hoch ist. Also ungefähr 7,6% der Kinder haben eine Sprachentwicklungsstörung. Wenn man das mal umrechnen würde, dann wären das ungefähr 2 Kinder, die in einer Schulklasse sitzen, wenn da eben ja 30 Kinder in der Schulklasse allgemein anwesend sind. Und was ich super spannend finde, ist, dass man relativ wenig über Sprache, Sprachentwicklung sozusagen weiß, aber dafür ganz viele andere Dinge, also sozusagen welche weiteren Störungen oder Besonderheiten es noch so gibt. Das heißt tatsächlich, oder jetzt vor allem auch bei uns in der Praxis, bei Sprachgold, haben wir ganz, ganz viele Kinder, die eben eine Sprachentwicklungsstörung haben. Und die haben dann ganz unterschiedliche Bedarfe, sei es eben die ganz Kleinen, die vielleicht noch gar nicht kommunizieren, egal ob das jetzt eben ja nonverbal ist, paraverbal oder eben auch lautsprachlich. Dann haben wir Kinder, deren Wortschatz ist viel zu klein. Die können, die haben noch nicht die sozusagen 50-Wort-Grenze erreicht, die wir brauchen, um dann eben in die Grammatik reinzukommen. Oder was ja die meisten auch so ganz gut kennen oder was man auch ganz schnell hören kann, ist tatsächlich, wenn die Kinder, man kennt es noch so ein bisschen unter dem Begriff Lispeln, da sprechen wir jetzt aber von einer Aussprachestörung sozusagen, also wenn die Zunge sozusagen zwischen die Zähne rutscht, wenn wir ein S oder S bilden oder dass die Kinder das Sch nicht richtig bilden können. Das sind sozusagen unsere tendenziell eher klassischeren Fälle, die wir haben. Aber dann, je nachdem, welchen Schwerpunkt man eben noch hat, kommen auch ganz andere Kinder zusätzlich noch in die Praxis. Und bei mir hat sich das jetzt gerade so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich sehr, sehr tolle Kinder habe, prinzipiell, und die aber Kommunikation als solche noch nicht für sich so richtig entdeckt haben oder erfasst haben. Und was da super, super spannend ist, ist das, wenn man sozusagen ein Kind bekommt, zumindest stelle ich mir das so vor, denn ich bin tatsächlich nämlich keine Mama bisher, deshalb kann ich mich immer nur so bestmöglich versuchen, in die Elternlage irgendwie hineinzuversetzen. Was man denn dann eigentlich so mit dem Kind macht oder wie die Sprachentwicklung läuft, weil der Fokus liegt ja immer so ein Stück weit darauf, was kann das Kind sagen, aber nicht, wie verhält sich das Kind beispielsweise dann irgendwie noch sprachlich, also gibt es mir irgendwelche Gesten beispielsweise, zeigt es mir was mit seinen Händen an, wie, und das kennen sicherlich ganz, ganz viele Mamas und Papas und Eltern oder Bezugspersonen allgemein da draußen, wenn die Kinder auf etwas zeigen, was sie dann haben möchten oder darüber kommunizieren möchten.
Oder ein Mitziehen.
Und
da.
Genau da. Das ist immer sozusagen das Beste und Schönste. Und da geht unser Logo-Herz, also unser Logopädie-Herz immer ziemlich doll auf. Da gab es auch einen Forscher, der Michael Tomasello, der hatte bei einer Konferenz gesagt, so ja, wenn man ganz viele sozusagen Zeigegesten sehen möchte oder schauen möchte, ob die Kinder die vielleicht schon machen, geht man am besten, wenn man das möchte und es sozusagen passt, in Zoo oder zum Streich oder auf dem Streichelzoo oder je nachdem vielleicht auch auf die Koppel, wenn man da Pferde oder Kühe oder so sieht, dann kann man da ganz, ganz viele Zeigegesten sehen. Genau. Und aber auch, was macht das Kind denn noch? Hat das Kind beispielsweise Blickkontakt? Kann es in die Augen schauen von mir als Bezugsperson?
Okay, spannend, weil das ist jetzt auch so ein klassisches Diagnostik, also ein ganz basic Diagnostikkriterium für Autismus. Und ich mache ja auch den Podcast zum Thema Neurodivergenz und ich finde, das ist da auch so spannend, ne, weil es gibt ja ein Riesenspektrum. Und dann gibt's da innerhalb dieses Spektrums, wenn man sagt, okay, das Kind ist autistisch, und dann gibt's da ja auch nochmal ein Riesenspektrum in Bezug auf die Kommunikationsfähigkeit oder vielleicht nicht Fähigkeit, aber die Art und Weise, wie das Kind Kommunikation nach außen ausdrückt. Und wie du schon gesagt hast, manche Kinder im Spektrum, die zeigen nicht mal mit dem Finger irgendwo hin, ne? Das ist da ist schon irgendwo die Verbindung unterbrochen oder da kann man schon darüber nicht kommunizieren. Dann gibt's andere Kinder, die haben diese Sprachentwicklungsstörungen, die finden es unglaublich schwierig, Sprache zu lernen. Und dann gibt's ja auch wieder auf der anderen Seite AutistInnen, die ultra schnell und ultra gut sprechen, ne, wo man sagt, wow, also das ist, wir sind eher auf der anderen Seite des Regenbogens angekommen und dann gesagt, unser Kind spricht so krass und so eloquent, dass wir uns sagten, da kann doch irgendwas nicht so ganz stimmen, ne? Also das finde ich auch schon so spannend. Und es gibt ja diese zwei Störungsbilder, oder ich weiß nicht, wie man es jetzt richtig nennt, also die Sprachentwicklungsstörung und die Sprachentwicklungsverzögerung. Mhm. Ne? Und das tritt ja auch beides häufig auf. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie alt sind denn die Kinder, die bei dir gerade in der Praxis sind, die eine Sprachentwicklungsstörung haben? Und was ist der Unterschied zu einer Sprachentwicklungsverzögerung? Und ist es so vielleicht, dass die, ne, vielleicht ist es ja so, dass die Sprachentwicklungsstörung, die beginnt ab 2 und die Sprachentwicklungsverzögerung beginnt dann aber erst mit 6 oder so. Vielleicht kannst du da nochmal so ganz basic die Definitionen uns erklären.
Ja, sehr, sehr gerne mache ich das. Das ist nämlich auch tatsächlich eine ganz aktuelle Forschungsfrage, die sich die internationale Forschungsgemeinschaft sozusagen gestellt hat. Welche Störungen haben wir denn eigentlich oder welche Auffälligkeiten? Also was ist eine Sprachauffälligkeit, was ist eine Verzögerung und was ist eine Sprachentwicklungsstörung? Und auch ganz spannend ist, dass das so ein bisschen in den unterschiedlichen Ländern variiert. Aber wir bleiben mal kurz beim deutschsprachigen Raum beziehungsweise bei Deutschland. Also eine Sprachentwicklungsverzögerung, davon sprechen wir, wenn die Kinder unter 3 Jahre alt sind und wenn sie keine weiteren Auffälligkeiten sozusagen haben. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ein Kind haben mit Down-Syndrom beispielsweise oder mit einem anderen genetischen Syndrom, dann wäre das wieder eine andere Kategorie sozusagen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf.
Das könnte gar keine Sprachentwicklungsverzögerung diagnostiziert bekommen, weil es allein schon aufgrund der anderen Diagnostiken, die es hat, da rausfällt.
Ganz genau, da gibt's einen anderen Begriff dafür. Aber prinzipiell von einer Sprachentwicklungsverzögerung sprechen wir, wenn die Kinder sozusagen erstmal nur, und das ist wirklich auch in Anführungszeichen, zu spät dran sind mit Sprechen. Also wenn sie noch nicht 50 Wörter sozusagen erworben haben. Und da auch nochmal ganz wichtig, unterschiedliche Wortarten. Also jetzt nicht nur Nomen, sondern auch vor allem ganz viele Verben oder beziehungsweise Verben im Allgemeinen.
Im Alter von? Also 50 Wörter im Alter von?
Ja, normalerweise haben Kinder im Alter von 18 Monaten schon einen Wortschatz von ungefähr 50 Wörtern, also 50 Wörter, die sie sprechen. Das Sprachverständnis ist viel, viel größer. Aber wir oder was sozusagen als Außenstehende oder jetzt vielleicht auch eher so aus Elternperspektive einfacher zu beurteilen ist, okay, wie viele Wörter kann mein Kind denn wirklich schon sprechen? Da kann ich aber später nochmal was sagen, wie man das vielleicht auch erfassen kann zu Hause. Das heißt, eine Sprachentwicklungsverzögerung ist, wenn die Kinder unter 3 Jahre alt sind und keine weitere Störung oder ein Syndrom oder sonst irgendwas vorliegt. Dann kommt ab 3,0 Jahren die Sprachentwicklungsstörung. Und die Sprachentwicklungsstörung können wir ab, wie gesagt, dem Alter von 3,0 Jahren diagnostizieren, wenn die Kinder in den Sprachentwicklungstests, die wir in der Logopraxis eben durchführen, sozusagen von der Norm abweichen. Also wenn sie wesentlich schlechter im Vergleich zu ihren zu Kindern in ihrem Alter, also zu ihren Peers, abschneiden. Ganz, ganz interessant ist sozusagen die Auswirkung von einer Sprachentwicklungsstörung im Allgemeinen auf das Leben. Denn Sprache oder vor allem die Lautsprache ist ja so das Medium, was wir brauchen im Alltag, was wir im Schulalltag brauchen und ist sozusagen auch das Werkzeug, was wir eben haben. Und wenn ich jetzt eben Schwierigkeiten mit der Sprache habe und auch eine Sprachentwicklungsstörung habe, dann geht die nicht einfach weg, sondern die bleibt. Durch Therapien können wir da auf jeden Fall schon sehr viel Gutes bewirken und dafür sorgen, dass die Kinder in ihrer Sprachentwicklung gut unterstützt werden oder vielleicht auch die Symptome reduzieren. Aber im Allgemeinen bleibt die Sprachentwicklungsstörung ein Leben lang bestehen. Also da gibt es keine Grenze nach oben, sondern wir haben sozusagen als ja, hauptsächlichen Kennwert das Alter mit 3 entweder drunter, da sprechen wir von einer Verzögerung, und drüber haben wir dann die Störung.
Also ab dem Alter von 3 gibt es gar keine Sprachentwicklungsverzögerung mehr.
Korrekt, da sprechen wir dann eben von einer Störung, weil wir aus ganz vielen verschiedenen Längsschnittstudien wissen, also über Studien, die sich die Sprachentwicklung von den Kindern oder eben auch noch weitere Entwicklungsbereiche angeschaut haben, dass Kinder, die im Alter von 3 Jahren eben schon so erhebliche Schwierigkeiten im Spracherwerb hatten, dass die sich wirklich durch das ganze Leben lang sozusagen durchziehen. Wenn man...
Wie kannst du das nochmal beschreiben? Denn das finde ich jetzt ganz spannend.
Ja, sehr gerne.
Bei uns war das zum Beispiel, um mal so ein Beispiel zu nennen, unser Sohn hatte eine Sprachentwicklungsstörung. Und ich sage hatte, weil wir inzwischen die Info bekommen haben, vor über einem Jahr oder vielleicht war das auch schon vor 2 Jahren, von seiner Logopädin, dass er das jetzt nicht mehr hat. Mhm. Oder er wurde dann auch regelmäßig mal überprüft, ne? So wie man halt, wenn man eine Autismusdiagnose hat, dann kriegt man immer wieder auch mal so Check-ups und dann waren wir da im SPZ, im Sozialpädiatrischen Zentrum, und dann wurde er auch da einmal so all over nochmal angeschaut, und da hat dann auch zu meiner Überraschung der Arzt gesagt, also wir sprechen jetzt nicht mehr von einer Sprachentwicklungsstörung, das ist jetzt nur noch zu einer Sprachentwicklungsverzögerung geworden. Das fand ich lustig, weil da war er eigentlich schon 5 oder so. Also ich glaube, das ist auch immer noch so ein Begriff, ne? Wenn du das jetzt erklärst, du hast da wahrscheinlich voll den Überblick, aber oft in der Praxis, genauso wie man sagt, ja, eigentlich spricht man nur noch vom Autismus-Spektrum, aber ganz viele sagen Asperger und frühkindlicher, aber eigentlich ist die Forschung schon weiter. Kannst du dazu noch mal ein bisschen einordnen für mich oder für uns?
Ja, sehr gerne. Ich hatte mir auch schon überlegt, dass ich mal so einen Weg von einem Kind beschreiben könnte. Also, wir haben ein Kind, das wird geboren. Ihr könnt euch überlegen, welches Kind das jetzt sozusagen sein soll. Und dann haben wir sozusagen, also wir fangen wirklich komplett vorne an, ja schon mal den Faktor, dass das Kind eine bestimmte Genetik mitbringt. Das heißt, wir haben immer eine genetische Komponente und dann natürlich auch noch das soziale Umfeld. Wir wissen, dass es eine Komponente gibt, die dazu führt, also eine genetische Komponente, dass Kinder vielleicht eher dafür prädestiniert sind, eine Sprachentwicklungsstörung zu bekommen, wenn beispielsweise auch schon in der Familie Häufungen vorkamen, dass beispielsweise die Mutter vielleicht eine Leserechtschreibstörung hatte oder vielleicht auch der Cousin beispielsweise viel zu spät angefangen hat zu sprechen. Das können wir da so ein bisschen über das Anamnesegespräch schon mal herausfinden, ob da denn was sein könnte. Und deshalb genauso, die genetische Komponente darf man da eigentlich nicht vergessen, denn das soziale Umfeld allein kann nicht dafür sorgen, dass ein Kind eine Sprachentwicklungsstörung bekommt. Da werden wir wieder von einem anderen Begriff sprechen. So, jetzt haben wir ein Kind. Das ist jetzt da, genetische Komponente und sowas. Die unterschiedlichen Variationen kennen wir. Und was sich eben positiv auf die Sprachentwicklung auswirken kann, ist, dass ich eben viel mit dem Kind interagiere. Also viel, viel zwischenmenschliche Kommunikation habe. Was wir auch wissen, ist, dass wenn Kinder, wenn sie im Alter von 9 Monaten sind und noch nicht mit dem Zeigefinger auf etwas zeigen oder eine längere Phase haben, in der sie mit der ganzen Hand auf etwas zeigen, dass das schon so einen Hinweisreiz dafür geben kann, dass die Kinder Schwierigkeiten im Spracherwerb haben werden und potenziell ein erhöhtes Risiko haben werden, eine Sprachentwicklungsstörung zu haben. Also tatsächlich steckt in den Händen halt wirklich extrem viel drin. Da wird gerade auch beispielsweise an der Uni in Würzburg noch weiter geforscht im sozusagen Lab von Professorin Carina Lüke. Das ist da super spannend, was die machen. Ein weiterer Part wäre dann sozusagen für uns als Kriterium, oder deshalb fragen wir auch eben immer so, okay, wann haben denn die Kinder angefangen, auf Dinge zu zeigen oder zeigt das Kind auf etwas oder wie zeigt das Kind auf etwas? Und halt wirklich so diese dieses verrückte Ding, wo ich immer denke, wie? Wenn man, das kann man ja auch selber zu Hause nochmal vielleicht kurz ausprobieren, wenn man auf etwas mit dem Zeigefinger zeigt oder mit der ganzen Hand, dass da drin eben schon so viel Prädiktion für die Sprachentwicklung drinsteckt.
Sehr spannend. Kann man sich das erklären, woran das liegt oder ob das jetzt auch wieder in der Genetik ist oder was hat es damit, hat es auch was mit Körpergefühl zu tun, ne? Ob ein Kind, wenn ein Kind viel Körpergefühl hat und das schon unterscheiden kann mit Hand und Finger, dass es dann auch dieses Körpergefühl für die Sprache besser hat oder woher kommt das?
Also man kann Sprache, also je nachdem, welchen Ansatz man hat, wie man glaubt, dass Sprache entsteht. Ich gehöre da sozusagen zu der Fraktion an, die sagt, okay, Sprache und Gestik gehören zusammen und sind ein Kommunikationssystem. Da kann man auch beispielsweise von einem multimodalen Kommunikationssystem sprechen. Die gehören zusammen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie zusammen gehören und die sind sozusagen erstmal verzögert sozusagen von den Entwicklungsschritten, davon können wir ja noch bei den Kleinen sprechen, dann bin ich eben auch, oder zeigt sich das in den Händen, oder auch wenn ich länger mit der ganzen Hand auf was zeige, da bin ich ja viel unspezifischer, als wenn ich beispielsweise mit dem Zeigefinger auf was zeige. Kann man, wie gesagt, auch ganz gut ausprobieren, so zeigt mal zu Hause auf irgendwas und zeigt da einmal mit der ganzen Hand drauf oder eben einmal mit dem Zeigefinger. Ansonsten, ja, ich glaube, das sind so die Punkte, die ich darüber weiß, wo ich auf jeden Fall fundiert was dazu sagen kann. Aber ja, Sprache und Gestik gehören auf jeden Fall zusammen und zeigen sich halt da dann eben auch wieder, wie eng die beiden miteinander verbunden sind.
Ja, dann haben wir jetzt unser 9 Monate altes Baby.
Ganz genau.
Und genau, dein Beispielkind.
Sozusagen, genau. Wenn als nächstes Kriterium hätten wir dann eben, wenn die Kinder jetzt 2 Jahre alt sind, dann sollten sie mindestens einen Wortschatz haben von 50 Wörtern, der eben unterschiedlich verteilt ist. Da sind Nomen drin, da sind Verben drin, da sind Verbpartikel drin, sowas wie an, aus, auf, zu, hoch oder weg, aber auch so personalsoziale Wörter wie beispielsweise Hallo, wenn die Kinder dann vielleicht auch noch winken oder Tschüss oder sowas wie nochmal. Und wenn die Kinder jetzt eben sozusagen dieses Grundgerüst haben von den 50 Wörtern, dann passiert der sogenannte Wortschatzspurt. Dann fangen die Kinder an, ganz, ganz viele Wörter innerhalb von kürzester Zeit zu lernen, sodass man fast gar nicht mehr hinterherkommt, die eben alle aufzuschreiben. Ganz spannende Phase. Die aber auch wieder...
Ach, das weiß ich noch, ja. Das haben wir uns auch immer. Wir müssen in den Wortschatzspurt kommen. Wir brauchen diesen 50er-Marker. Das weiß ich da bei unserem Sohn in der Logo, da war er 2,5. Und da haben die auch immer versucht, ihn in diesen Wortschatzspurt reinzukriegen. Und das, aber auch das war einfach schon richtig schwierig.
Ja, aber das ist auch wieder okay, weil es da ganz unterschiedliche Muster sozusagen gibt. Es gibt Kinder, die spurten da wirklich, da kann man sich vorstellen, die rennen da durch, sammeln auf, zack, zack, zack. Und dann gibt es aber auch Kinder, bei denen läuft das wesentlich langsamer, aber die kommen trotzdem auf ihre 50 Wörter. Und die 50 Wörter brauchen wir dann eben auch, um sozusagen kurze Sätze schon mal zu bilden. Sowas wie ich auch, Mama da, Nane essen und so weiter. Und wenn ein Kind jetzt im Alter von 2 Jahren noch nicht die 50 Wörter erreicht hat, plus es hat oder es produziert noch keine 2-Wort-Kombinationen, dann können wir sagen, wenn wir dann natürlich auch noch einen Sprachentwicklungstest durchgeführt haben, dass das Kind eine Sprachentwicklungsverzögerung hat. Und wir sprechen hierbei von einer Verzögerung, weil gerade das Alter von 2 bis 3 Jahren so, ja, ich weiß immer gar nicht, das ist vielleicht auch mein Lieblingsalter bei den Kindern, weil da noch so viel passieren kann. Es gibt Kinder, die sind in dieser Phase ein bisschen langsamer und holen dann aber noch alles auf. Die brauchen ein bisschen länger Zeit. Deshalb spricht man da jetzt sozusagen von diesem Alter, in diesem Alter von 2 bis 3 Jahren von der Verzögerung. Und dann,
spannend, ja.
Oder was man vielleicht auch noch kennt, wäre dann eben beispielsweise der Begriff Late Talker. Das ist sozusagen...
Late Speaker hatte ich damals, oder genau, Late Talker, Late Speaker.
Genau,
Die dann erst ab 3 so richtig loslegen, ne?
Variiert auch wieder. Aber man kann sozusagen die Begriffe von Late Talker, ich glaube, der ist wesentlich verbreiteter noch als Sprachentwicklungsverzögerung, die kann man synonym verwenden. Die beziehen sich immer auf diese Phase vom Alter von 2 bis 3 Jahren. So.
Ah, spannend.
Und dann ab 3 Jahren hätten wir dann eben die Sprachentwicklungsstörung, falls das Kind nicht in den Spurt kommt oder das alles viel zu langsam dauert oder ja, es einfach noch nicht Wörter miteinander kombinieren kann. Und da ist sozusagen auch immer der Appell von Patricia, was sie ja auch immer ganz gut da auf der Sprachgoldseite zeigt, oder auch eben von allen Logopädinnen, es ist die beste Phase oder die beste Zeit, um den Kids noch den größten Therapieboost sozusagen eben mitzugeben, weil eben in der Phase von 2 bis 3 wir da noch ordentlich sozusagen Wörter ballern können, wenn man das so sagen kann. Ja. Aber dadurch, dass ja Sprachentwicklungsverzögerungen sind jetzt ja hier dann eben oder auch Sprachentwicklungsstörungen noch so unbekannt sind oder auch deren Auswirkungen auf das gesamte Leben von den Kindern. Und ich meine, die sind da dann ja gerade zwischen 2 und 3, also noch echt super klein. Die haben ihr echt ganzes klein. Leben noch vor sich. Ja. Könnte man da halt gerade so in der Versorgung noch total viel ausbauen.
Und meinst du, das ist auch machbar, wenn das Kind dann später einfach eine Autismusdiagnose bekommt? Weil da ist ja oft dann genau dieses Thema bei den Eltern so präsent. Hätte ich mehr machen können? Hätte ich es besser fördern sollen? Hätte ich schon früher, ne, irgendwo hingehen sollen? Und da sagen ja viele, na, du, also so kannst du eigentlich nicht. Das liegt nicht an dir, weil da ist dann wieder diese genetische Komponente so hoch, dass dieses soziale Umfeld eigentlich, da kann so 500% reinballern und es kommt trotzdem nicht an, weil die Genetik einfach sagt, naja, das ist ein nonverbales autistisches Kind und da kannst du jetzt auch nicht mit aller Liebesmühe, wenn du den ganzen Tag Kinderbücher vorliest, die Sprache rauslocken.
Das wäre sozusagen noch ein anderer Part, den wir dann jetzt eben haben. Das ist sozusagen die Sprachentwicklungsstörung, die eingebettet ist oder assoziiert mit Und da würden wir dann jetzt beispielsweise sagen, dass wenn bei einem Kind die Diagnose Autismus-Spektrum beispielsweise vorliegt, aber auch beispielsweise Down-Syndrom, dann sagen wir, das Kind hat eine Sprachentwicklungsstörung assoziiert mit Autismus-Spektrum-Störung beispielsweise oder Neurodivergenz, was auch immer, was das Kind noch hat. Und da kommt sozusagen jetzt eben auch wieder der Part, den wir Eltern generell mitgeben. Klar, es gibt, oder Bezugspersonen im Allgemeinen, es gibt die genetische Komponente, aber man sollte sich da als Eltern oder Bezugspersonen keine Vorwürfe machen. Denn Eltern sind nicht daran schuld, dass die Kinder Schwierigkeiten im Spracherwerb haben oder eine Sprachentwicklungsstörung haben. Da sind die Eltern einfach nicht dran schuld. Auch wenn das vielleicht schwierig ist, das irgendwie so abzulegen oder zu sagen, okay, ich bin nicht daran schuld, würde ich gern dazu ermutigen, dass ja die Eltern und Bezugspersonen das vielleicht so sehen können oder ein Stück weit vielleicht annehmen können. Ein anderer Part ist auch, dass wenn man als Eltern oder Bezugsperson das Gefühl hat, dass irgendwas mit dem Kind gerade nicht so passt oder die Sprachentwicklung auch irgendwie doch stark von der abweicht, wie sie vielleicht bei den Kindern aus dem Freundeskreis ist oder aus der Kita, gibt es immer die Möglichkeit, wenn der Kinderarzt oder die Kinderärztin dazu bereit ist, dass man sagt, okay, ich möchte einen Termin haben in der Logopraxis, um das Ganze eben einmal abzuklären. So, ist da wirklich was da oder mache ich mir da vielleicht auch irgendwie, ja, umsonst Stress? Aber ja, prinzipiell sollte man, oder nicht nur sollte man, ich sage jetzt wirklich, muss man Eltern ernst nehmen oder Bezugspersonen eben, weil die da diese Responsivität haben oder auch merken, dass irgendwas einfach nicht so ganz passt. Und dann gibt es eben
Hast du da vielleicht
Ja, gerne. Sorry.
Nee, alles gut. Hast du, ich hatte nur da kurz diesen Gedanken, ob du da vielleicht noch, wenn man sich jetzt so eine Logopraxis sucht, ob man da noch auf was Besonderes achten sollte. Weil das ist ja dann oft schon der erste Schritt, ne? An wen gerät man da? Hat die Person da spezielle Kompetenzen? Gibt's da was, wo du sagst, hey, guckt am besten auf das in der Website, das und das vielleicht auch mit drin steht?
Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dadurch, dass Logos keine Werbung machen dürfen für ihre Praxis, so dieser ganze Marketing-Part nicht aussagekräftig ist, um abzuleiten, ob die Praxis oder vielleicht auch die Logopädinnen und Logopäden, das meiste sind aber Logopädinnen.
Ja, ich habe auch bisher noch nie einen Logopäden getroffen.
Doch, da gibt es auch ganz, ganz tolle.
Echt? Auch sehr okay, coole. Sehr gut. Na gut. Aber Logopädinnen und Logopädinnen fand ich gerade süß.
Ja, die Mehrheit. aber dass man da, ja, man kann sich die Praxis anschauen und dann würde ich einfach sagen, okay, dann geht hin, guckt, ob ihr irgendwie merkt, okay, könnte passen, könnte nicht passen. Bei uns war es jetzt gestern wieder so, da war eine Neuaufnahme da und da meinte die Mama auch so, boah, hier ist es so herzlich, hier fühle ich mich wohl. Wo ich dann dachte, ach schön, so ja, ich fühle mich ja auch richtig wohl, aber es ist cool, wenn das ankommt. Und man hat da meistens dann auch wieder, so da sind wir wieder bei diesem Gespür von Eltern oder von Bezugspersonen, dass das Setting sozusagen passt. Und das andere, was viel, viel wichtiger ist, ist, dass man schaut, ob sozusagen die Beziehung zwischen der Logopädin und dem Kind, beziehungsweise der Logopädin, dem Kind und den Eltern, beziehungsweise Bezugspersonen, ob die passt. Weil wir da eben auch aus ganz vielen anderen Studien, die unter anderem oder wahrscheinlich hauptsächlich im Bereich von der Psychologie durchgeführt wurden, wissen, dass ein größerer Teil vom Therapieerfolg sozusagen auf die Beziehung zwischen Therapeutin, Kind und eben Eltern bzw. Bezugspersonen sozusagen zurückzuführen ist.
Ja, spannend.
Die Realität ist aber halt so, meistens muss man super lange warten auf einen Therapieplatz und dann ist man super dankbar, wenn man überhaupt einen bekommen hat. Ich denke mal, da muss man dann im Einzelfall nochmal abwägen, aber es gibt so viele großartige Logopädinnen und Logopäden da draußen, dass es am besten ist, Kontakt mit der Praxis aufzunehmen. Da vielleicht auch nochmal der Tipp mit am besten über E-Mail kontaktieren, weil wenn wir in den Therapien sind, haben wir ja die Telefone aus, um eben auch eine möglichst reizarme Umgebung zu schaffen und da dann eben einmal schon mal anzufragen. Das wäre so mein Tipp. Und was man ansonsten noch schauen kann, ist, ob es da spezielle Angebote vielleicht auch gibt oder ob die sozusagen die Störungsbilder, dadurch, dass wir jetzt ja im medizinisch-therapeutischen Setting sind, sprechen wir von Störungsbildern, wie gut die vielleicht beschrieben sind. Und finde ich das Ganze ansprechend oder nicht? Oder vielleicht auch, wenn ich ein mehrsprachig aufwachsendes Kind habe, vielleicht gibt es da dann ja auch eine Therapeutin, die vielleicht auch die andere Sprache noch kann. Und dann könnte man da schon mal so ein bisschen schauen, was passt. Und
stimmt, das ist ein guter Faktor, ja.
Ja, es wäre sozusagen die schönste Welt, wenn man sagen kann, okay, ich gehe zu der Logopädin, bei der bleibe ich.
Ja, ich wähle mir das aus, ich suche mir das aus. Ne? Es ist halt, wie du schon gesagt hast, in der Praxis, das war auch bei uns, wir mussten 9 Monate tatsächlich warten. Und das, ne, wenn du gerade sagst, zwischen 2 und 3 ist, ne, so die Phase, da kann man noch richtig viel machen und dann bist du auf der Warteliste und denkst so, ja okay, 9 Monate, na super, das ist super, super gut, aber man muss ja auch sagen, ihr macht ja zum Beispiel auch ganz viel auf Instagram und inzwischen kann man sich da ja auch ganz viel so rausholen, trotzdem finde ich, ist es auch ganz wichtig, wirklich nochmal jemanden von außen drauf schauen zu lassen und zu gucken und wenn wir jetzt nochmal dieses Beispielkind von dir nehmen ne, und das mal jetzt weiterführen, mal weitergucken, weil das fand ich jetzt noch so spannend. Kann diese Sprachentwicklungsstörung dann irgendwann, also dass man die Diagnose sozusagen wegfallen lässt, dass man dann irgendwann sagt, so, okay, ich habe das Kind jetzt 2 Jahre therapiert, das ging jetzt 2 Jahre lang, sagen wir mal, 2-mal die Woche in Logo, weil es ja tatsächlich auch eine intensive Therapie, ne? Das hat man einmal oder meistens ja sogar 2-mal, wie ich das kenne. Und jetzt kann man sagen, hey, Gratulation, du hast keine Sprachentwicklungsstörung mehr. Ist alles gut. Gibt's das und wie häufig ist das? Und wie häufig ist vielleicht auch das Gegenteil, ne? Dass man sagt, wir haben ganz häufig Kinder und wenn die erstmal nonverbal bei uns ankommen, dann bleiben die auch viele, viele Jahre über nonverbal.
Also, die Sprachentwicklungsstörung geht nicht weg. Die bleibt wie so ein Accessoire vielleicht. so wie auch meine, ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Sehstörung habe beispielsweise, geht die auch nicht weg. Ich habe Möglichkeiten, die beispielsweise zu kompensieren, wie dass ich jetzt eine Brille aufziehe. Und vielleicht gibt es dann auch noch mal andere Dinge, die man machen kann. Aber an und für sich bleibt die Sprachentwicklungsstörung bestehen. Die geht nicht weg. Die Ausprägungsart variiert. Was man sozusagen wegtherapieren oder austherapieren kann, sind beispielsweise reine Artikulationen. Wenn ein Kind einen Laut noch nicht bildet oder den Laut falsch bildet, das kann man austherapieren. Auch so, dass man das dann später nicht mehr hört. Also es ist auch ganz lustig, wenn ich irgendwie Leute kennenlerne und dann heißt es immer, ja, was machst du denn so? Ja, ich bin Logopädin. Ah ja, ich war früher auch mal bei der Logopädin. Und mein logopädisches Ohr, ne, ist da dann manchmal ein bisschen neugierig und hört dann genauer hin. Und dann denke ich mir, ja, okay, cool, bei der Person hört man gar nichts mehr so. Da war die Logopädie ja, cool. Super wirksam. Ja. Aber alles, was mit Wortschatz, was mit Grammatik zu tun hat oder auch mit Lese- und Rechtschreibprozessen, die bleiben eben ein Leben lang bestehen. Und das ist halt auch gerade so der Part, wo sich die Forschung langsam hin entwickelt, dass man nochmal stärker schaut, okay, wie sieht es denn eigentlich bei unseren Schülern und Schülerinnen aus in der Schule? Ja. Oder auch vor allem, wie sieht es bei Jugendlichen aus? Wie geht es denen denn? Weil wenn ich jetzt beispielsweise eine Störung in der Sprache habe, dann zeigt die sich beispielsweise, wenn wir das einmal nochmal kurz im schnellen Durchlauf durchgehen, darin, das Kind fängt zu spät an, mit dem Zeigefinger auf etwas zu zeigen oder tendenziell hat es eher die ganze Hand und zeigt darauf. Dann ist der Wortschatz viel zu klein im Alter von 2 Jahren. Die Grammatikentwicklung stagniert sozusagen, es braucht viel, viel länger. Vielleicht bleibt das Kind dann auch eher dabei, kurze Sätze zu bilden und kommt gar nicht in diese wunderbare Ausgestaltung rein, die wir in der Sprache haben, weil es so damit beschäftigt ist, überhaupt einen Satz bilden zu können. Dann kommt der Lese- und Rechtschreiberwerb sozusagen noch dazu, wo wir wieder in einer sprachlichen Modalität sind, allerdings dann eben wieder visuell überlesen und produktiv sozusagen dann übers Schreiben. Und manchmal fallen dann auch erst während dieses Lese- und Rechtschreiberwerbs sozusagen Kinder auf, weil sie da Fehler machen oder die sozusagen sichtbar werden im geschriebenen Text, die dann aber wieder auf eine Light-Talker-Vergangenheit oder eine Vergangenheit als Sprachentwicklungsverzögerungskind sozusagen zurückzuführen sind. Und wenn man sich die Entwicklungsgeschichte vom Kind eben anschaut, kann man da bestimmte Parallelen sehen. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, das eine Sprachentwicklungsstörung hat, wird es riesengroße Schwierigkeiten haben, im Schulalltag mitzukommen, weil da alles eben über Sprache läuft. Das heißt, sozusagen das Werkzeug, was in der Schule benötigt wird, egal ob ich jetzt eine Sprachentwicklungsstörung habe oder vielleicht auch nonverbal bin, ich kann mich nicht so mitteilen und dadurch, dass mir Sprache fehlt, wird mir ja schon so ein Stück weit auch ja, die Bildungsperspektive vielleicht genommen, weil ich gar nicht die Leistung sozusagen bringen kann, um vielleicht den Job auszuüben, den ich gerne machen würde, weil ich die sprachlichen Fähigkeiten nicht dazu habe.
Und das wollte ich auch nochmal ansprechen. Ob denn, viele denken ja auch, wenn jemand nicht sprechen kann, dann hat der automatisch eine Intelligenzminderung, dieser Mensch. Magst du dazu mal was sagen? Weil ich glaube, das ist auch bei vielen Eltern so die Sorge, so, oh Gott, mein Kind spricht nicht, mein Kind hat eine Sprachentwicklungsstörung. Jetzt wird mein Kind riesig, jetzt höre ich, oh Gott, hier im Interview mit der Nathalie, mein Kind wird riesige Probleme in der Schule haben. Ja, dann ist mein Kind vielleicht auch einfach Intelligenz gemindert.
Ja, das zerbricht immer mein Herz. Also da denke ich immer so, also das ist so zerschmettert in ich weiß nicht wie viele Teile. Kinder, die eine Sprachentwicklungsstörung haben, sind nicht dumm. Ihnen fehlt sozusagen die ja, Ausdrucksmöglichkeit, die von der Mehrheit der Menschen am schnellsten verstanden wird. Aber es ist ja so ähnlich so, wenn ich ein Wort nicht habe, und das kennt jeder, dass man irgendwie, wenn man jetzt vielleicht nochmal sozusagen sich zurückversetzt, wie es war selbst, als man in der Schule war und man da in der Klassenarbeit war, und dann fiel einem ein Wort nicht ein, obwohl man das ja eigentlich kennt, oder auch wenn man irgendwie erzählt, dass man im Urlaub war, an dem und dem Ort oder dieses und jenes gemacht hat, und dann kommt das Wort nicht, dann fühlt man sich ja selber kurz so, stopp, ich weiß das doch alles, aber ich kann das gerade nicht abrufen. Und was ich mir da eher wünschen würde, wäre sozusagen, dass man mehr über Sprachentwicklungsstörungen weiß und dass die auch verstärkt im Lehramtsstudium aufgegriffen werden, weil man dann mit den sozusagen sprachlichen Fehlern, die die Kinder da dann eben machen, ganz anders umgehen kann als vielleicht mit Fehlern auf der Inhaltsebene. Also so ein klassisches Beispiel, ja, was wir auch immer haben, ist beispielsweise der Wasserkreislauf, wie der abläuft. Und es kann ja sein, oder es wird wahrscheinlich so sein, dass das Kind mit einer Sprachentwicklungsstörung den Wasserkreislauf super gut versteht und den so inhaltlich auch verstanden hat. Aber dann braucht es jetzt halt die sprachlichen Fähigkeiten, um den zu beschreiben. Und da kommen viele Kinder dann eben auch an ihre Grenzen, was man da dann beispielsweise machen könnte. Oder es spiegelt sich dann halt, gerade weil Sprache ja in allen Schulfächern sozusagen relevant ist, auch im Matheunterricht, wenn man da gerade nochmal an diese ganzen Textaufgaben und so weiter denkt, kommen eben viele Dinge oder kommt man an seine Grenzen im Allgemeinen so. Was wird da wie bewertet? Und ich meine, über das Schulsystem kann man denken, was man möchte, aber auf jeden Fall, dass da noch ganz viel Luft drin ist, wie wir denn da mit unseren Kindern umgehen können, die eben Sprachentwicklungsstörungen haben oder nonverbal sind. Oder
was gibt's denn da aktuell schon? Oder es gibt ja, man kann ja, also ich kenne es vor allem jetzt mit kleineren Kindern. Ich fände es auch mal spannend, wie da deine Erfahrung ist mit Älteren oder auch mit Kindern, die dann jetzt irgendwie vielleicht schon in einer weiterführenden Schule sind, dass es Speaker gibt, dass es Karten gibt. Vielleicht kannst du da auch mal zu den Eltern, die jetzt zu Hause ein nonverbales Kind haben, die Angst nehmen und sagen, guck mal, es gibt auch Alternativen und damit kommt man auch zurecht.
Gibt es. Man kann auf jeden Fall zu einer sonderpädagogischen Beratungsstelle gehen und da nochmal schauen, so welche. Nee, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Sozusagen, das wollte ich vorher auch noch sagen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Sozusagen mit wie kommuniziere ich denn eigentlich oder wie kommuniziert mein Kind oder wie kommuniziert meine Jugend oder mein Jugendlicher? Und welche Möglichkeiten habe ich, um da eben in Kommunikation zu treten, wenn Lautsprache nicht möglich ist? Genau. Und da gibt es immer die Möglichkeit, dass man sozusagen sich eine Beratung holt, über ein sonderpädagogisches Zentrum beispielsweise und da mal mit Personen spricht, die eben im Bereich von der unterstützten Kommunikation tätig sind. Und da gibt es eben dann ganz, ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Bei mir liegt der Schwerpunkt jetzt gerade darauf, dass ich eben sehr viel über Gesten mache, beziehungsweise vor allem über Gebärden. Die stammen immer, ganz, ganz wichtig, aus der deutschen Gebärdensprache, weil wir die eben auch als eingetragene Landessprache in Deutschland haben. Und wenn wir sozusagen auch noch mal ein bisschen dran denken, dass man vielleicht irgendwie mal die Schule wechselt oder man zieht um und ist dann wieder irgendwo anders oder vielleicht auch in einem anderen Bundesland, dann habe ich trotzdem über die Gebärden der deutschen Gebärdensprache die gleiche Sprache. Sozusagen, das ist da schon mal der eine Part, den ich sozusagen...
Gebärden sind Handzeichen, richtig? Sind das jetzt Buchstaben oder sind das ganze Wörter?
Sozusagen, wenn ich jetzt von der deutschen Gebärdensprache ausgehe, hat die eine eigene Grammatik und eigene Wörter. Also jede sozusagen Bewegung, die ich mit der Hand mache, referiert auf ein Wort. Und je nachdem, wie ich die dann anordne, habe ich einen Satz. Muss mich da dann natürlich aber wieder an die Reihenfolge sozusagen, also an die Grammatik, richten, die die DGS, also die deutsche Gebärdensprache, hat. Ich kann nicht auf Gebärdensprache kommunizieren, deshalb nutze ich die Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache und biete die dann sozusagen multimodal an. Das heißt, wenn man jetzt zu Hause beispielsweise sagen möchte, dass es etwas zu trinken gibt, würde man schon ganz automatisch die Hand in so eine C-Form sozusagen geben, so wie wenn man ein Glas Wasser in der Hand hätte.
Ein Glas hält.
Und dann könnte ich sagen, okay, ich möchte was trinken. Und dadurch, dass ich trinken und dann noch die Geste zusätzlich habe, kann ich das Wort sozusagen sichtbar machen. Und es flutscht nicht einfach so ins Ohr rein und dann wieder raus, sondern es bleibt da. Und darüber kann man schon mal schauen, ob das eine Kommunikationsmöglichkeit für das Kind beispielsweise ist, darüber zu gehen. Da auch ganz, ganz wichtig, nur weil ich einem Kind jetzt Gebärden anbiete, bedeutet das nicht, dass die das irgendwie verhindern würden, dass das Kind da nicht in die Lautsprache reinkommt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Kinder nutzen dann nämlich, wenn man ihnen die Gebärde anbietet, die Gebärde so lange, wenn sie lautsprachlich kommunizieren können, so lange, bis sie das Wort sagen können. Und dann greifen sie auf die Gebärde nicht mehr zurück. Das haben wir jetzt beispielsweise in unserer Forschung herausgefunden. Oder nochmal.
Also ist es schon auch wichtig und eine Hilfestellung.
Ja.
Und nicht so ein Ersatz dann.
Genau, es ist kein Ersatz, sondern eher eine Verstärkung. Oder eben auch, ich gehe da wieder mit dem Kind in die Kommunikation sozusagen rein, indem ich zeige oder indem ich visualisiere, worauf ich mich gerade beziehe, wie jetzt beispielsweise auf Trinken. Das ist so der eine Part. Und dann, je nachdem, wie eben die sprachlichen Fähigkeiten vom Kind sind, kann man auch zusätzlich noch über Bildkarten beispielsweise arbeiten, dass das Kind dann darauf zeigen kann oder die Karten nehmen kann. Die sind vielleicht nochmal so ein bisschen einfacher erstmal so für den Anfang, um sich so heranzutasten, was da vielleicht passen könnte. Und dann gibt es auch noch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten mit einem Talker oder auch, wo der Talker sozusagen dann eben das Wort dann auch sprechen kann. Andere zeigen nur die Symbole an. Da muss man sich wirklich gut, gut beraten lassen, was zum Kind und zum Alltag der Familie beziehungsweise auch zum Umfeld passt, sodass das Kind kommunizieren kann. Und
ist aber auch super, dass es diese Beratung gibt. Also, dass man da jetzt einfach, was hast du gesagt, wo ist es nochmal angesiedelt?
Es gibt ein paar, die sind angesiedelt an den Universitäten, dass es da Beratungsstellen beispielsweise gibt. Und ansonsten würde ich in sonderpädagogischen Zentren einmal nachschauen,
genau, ja,
oder eingeben, Beratung, unterstützte Kommunikation. Und dann schauen, was es da dann eben im jeweiligen Umfeld gibt. Und was da ganz, ganz wichtig ist, ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass es Eltern und Bezugspersonen vielleicht auch nochmal so ein bisschen reduziert, zu schauen, wie kommuniziert mein Kind und welche Ressourcen bringt mein Kind da mit, worauf kann ich aufbauen und vielleicht sich auch mal so ein bisschen, auch wenn es erstmal schwer vielleicht klingt, davon lösen, dass es unbedingt die Lautsprache sein muss. Wir können nämlich auf so viele unterschiedliche Art und Weisen kommunizieren. Dadurch, dass wir nur so lautsprachlich geprägt sind, vergessen wir die anderen Möglichkeiten, die wir da haben. Aber es ist so unfassbar cool und schön zu sehen, wenn die Kinder sich dann mitteilen können. Ich habe beispielsweise gestern, ich bin immer sehr emotional, hatte ich einen kleinen Patienten da, der spricht auch noch keine Wörter. Und da haben wir jetzt auch eben in der Therapie angefangen, über Gebärden zu arbeiten. Und ich biete ihm die dann eben immer an, leite die Mama an, wie sie die dann eben zu Hause einsetzen kann. Und die Mama hat immer berichtet, dass er die Gebärden zu Hause macht. Und dann dachte ich immer, ja komm, zeig die doch auch mal bei mir in der Stunde. Und gestern war ich dann irgendwie ein bisschen fieser unterwegs. Also fies im Sinne von, okay, was willst du denn jetzt? Möchtest du hier jetzt noch mal was machen oder möchtest du lieber mit der Küche spielen? Und dann hatte ich halt ihn so ein bisschen wollte ich es herauskitzeln, ob da irgendwas von ihm kommt. Und dann hat er halt einfach die Gebärde gemacht dafür, wo ich dann dachte, ah, da habe ich mich übertrieben gefreut. Und er war auch super happy, die Augen gingen auf, waren groß. Und das war dann halt einfach so schön zu sehen für mich, dass er da diese Kommunikationsform, wo ich dachte, okay, komm, wir schauen mal, ob das was für dich ist, eben annimmt. Und aber auch, dass er sich jetzt sozusagen traut, die eben auch bei mir zu zeigen und nicht nur im häuslichen Umfeld mit Mama und Papa beispielsweise. Ja. Das ist da halt nochmal total cool. Oder auch die Mama hat dann berichtet so, ja, es ist so schön, dass er das macht oder dass er sich da dann jetzt eben auch mitteilen kann. Und klar, vom Aufwand braucht man halt ein paar mehr Materialien. Man braucht den Zugang eben zu den Gebärden. Man braucht vielleicht irgendwie auch einen Kopierer oder sowas, dass man es ausdrucken kann, je nachdem, und muss dann halt die Gebärden vielleicht griffbereit haben. Aber man hat da eine relativ simple Methode, um die Kommunikation mit dem Kind, welches noch nicht spricht oder noch nicht lautsprachlich spricht, sozusagen anzuregen und dem Kind Kommunikation und Interaktion schmackhaft zu machen und ihm sozusagen zu zeigen, welche Möglichkeiten es da eigentlich noch alles gibt und was es damit eben auch bewirken kann mit so einem kleinen Wort oder einer kleinen Gebärde. Ja, das hat mich gestern sehr, sehr glücklich gemacht.
Schön. Ja, das ist doch toll, ne, wenn man dann so sieht, dass es dann auch fruchtet.
Ja, genau. Oder eine andere Mama hatte gestern auch nochmal berichtet, dass die auch unterwegs waren und dass das Kind die Pinguine beispielsweise im Zoo gehört hat und dann das Kind spricht auch noch nicht. Oder noch nicht, tendenziell eher sehr, sehr wenig, aber dann halt auf sein Ohr gezeigt hat. Und dann hat man da halt wieder einen Kommunikationsanlass und da sozusagen zu schauen,
eine Verbindung auch.
Was kommt da, was ist vielleicht auch interessant und sich wirklich so ganz drauf einzulassen, was bietet mir das Kind an, wo kann ich da vielleicht nochmal was aufgreifen und nicht nur zu bewerten, okay, kann das Kind das Wort jetzt lautsprachlich sagen, ja oder nein, sondern hey, wie kommuniziert mein Kind? Was kann ich nutzen? Wo könnten wir vielleicht noch weitergehen und schauen oder uns beraten lassen? Und
weil unser Fokus, da hast du schon recht, der ist einfach so sehr auf der Lautsprache, ne? Man denkt oft, Kommunikation findet nur über die Wörter statt und wenn die nicht da sind, dann stellt man sich vor, naja gut, dann hat das Kind einfach nur noch so ein Minimum an Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und ich finde das so schön, dass du da jetzt eigentlich sagst, nee, so ist es nicht. Man muss sich nur für die anderen Möglichkeiten öffnen. Und ja, die sind ein bisschen aufwendiger, weil wir das vielleicht auch selbst nicht so gelernt haben und uns da erstmal selbst einarbeiten dürfen in Gebärden oder so. Und dann hat man da aber eben auch die Möglichkeit. Und ich glaube, am Ende geht es ja immer um dieses In-Verbindung-Sein. Also was war für mich das Schlimmste daran, dass mein Sohn nicht gesprochen hat? Ich wollte mit ihm in Verbindung sein und ich wollte wissen, wie geht's dir? Magst du das? Was magst du? Was brauchst du? Und wenn man da dann einen Weg findet, und was mir auch gerade kommt, vielleicht hast du noch so ein paar Sachen, wo du sagst, das sind so typische Elternsorgen oder Elternfehler, oder Missverständnisse, wo du sagst, hey, da möchte ich auch noch mal kurz mit aufräumen. Bitte glaubt nicht das oder bitte macht nicht das, weil das, was dir vielleicht auch im Alltag in der Praxis oft passiert.
Ich weiß nicht, ob so der Begriff Fehler passt. Ich glaube, es ist eher so, man wird da dann, glaube ich, plötzlich Elternteil und hat gar keine Ahnung, was man machen soll. Man kann sich dafür, glaube ich, so viel anlesen, wie man noch möchte. Aber Sprachentwicklung braucht Zeit. Und nur weil ich einem Kind ganz häufig das Wort Apfel, 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 Apfel sage, heißt das nicht, dass das Kind das Wort am nächsten Tag vielleicht schon sprechen kann, sondern das dauert. Das heißt, da mehr Zeit reinzugeben. Die Kinder nicht dazu auffordern, Wörter die ganze Zeit nachzusprechen. Da sind wir in einer ganz anderen Leistung drin, sondern eher überlegen, wie könnte ich das Kind denn jetzt dazu bringen, dass es Apfel sagt oder auf den Apfel zeigt oder mir irgendwie anders mitteilt, dass es jetzt vielleicht einen Apfel möchte beispielsweise. Dann vielleicht auch sich bewusst Zeit nehmen für Sprachbildung, Sprachförderung im Alltag, denn oft ist man ja irgendwie in so einem Rush drin und nutzt Kommunikation halt, weil man es gut kann. Oder weil es die schnellste Möglichkeit ist. Aber wenn man das schafft, sich vielleicht im Alltag so, weiß nicht, 10, 15 Minuten bewusst Zeit zu nehmen. Wir machen Handy weg, Fernseher weg, alles was, also alle Störelemente, die wir
Störfaktoren
haben. Oder ja, irgendwie, was zu viele Reize irgendwie geben könnte, dass man die einmal irgendwie bestmöglich ausschaltet und dann sich Zeit nimmt für das Kind und sich mit dem Kind auseinandersetzt oder auch mit dem Schüler oder der Schülerin und da bewusst in die Interaktion reingeht, dass man da so seine Sprachzeit hat.
Und auch täglich, glaube ich, ich denke, dieses Regelmäßige ist wahrscheinlich auch da total wichtig, oder?
Ja, wobei ich da manchmal, also natürlich, je häufiger, umso besser. Aber wenn man da nochmal, oder wenn man jetzt sozusagen sein Verhalten optimieren möchte, muss man ja auch schauen, wie kann man das dann in den Familienalltag einbetten. Und vielleicht passt es dann auch erstmal gerade so für einen Anfang, wenn man sagt, man macht das dreimal irgendwie die Woche, dass man es da drin hat. Und dann hat man da seine 10, 15 Minuten beispielsweise, wo man wirklich in Interaktion mit dem Kind ist und schaut, wie kommuniziert es. Eine andere Möglichkeit, wenn es dann jetzt eben doch eher so trubeliger ist, wären beispielsweise, da hat Patricia ganz tolle Videos gedreht, sozusagen für Sprachtastisch, das ist sozusagen das Sprachförder-TV. Und da gibt es ganz viele kurze, wie so eine Art YouTube-Videos, nur mit wirklich hervorragendem sprachlichen Input zu unterschiedlichen Themen. Seien das jetzt irgendwie Alltagsthemen wie Pizza backen oder man geht die Farben vom Regenbogen durch, wo die Kinder auch wie in so einer Art kleinen Animation dazu angeregt werden, mitzumachen.
Das kann ich ja auch gleich in den Shownotes direkt nochmal verlinken.
Ja, sehr, sehr gerne.
Dass die HörerInnen die direkt finden.
Die sind so, so toll. Ich, auch wenn ich dann davor sitze, denke ich mir immer so, ja, okay, ich will jetzt auch mitmachen. Ich möchte jetzt auch mit die Pizza backen. Ich hole gleich auch schon mal die Zutaten irgendwie. Oder auch irgendwie so kleine, ja, Sprachinseln im Alltag vielleicht zu haben. Sei es jetzt dann über Sprachtastisch oder über Hörspiele beispielsweise. Die man bewusst nutzen kann. Und eine andere Möglichkeit wäre eben je nachdem, ob es mit dem Kind geht, ob das Kind daran Interesse hat, Bilderbuchsituationen. Und dann eben nicht nur dieses klassische Vorlesen, sondern man kann das noch viel, viel sprachförderlicher gestalten, indem man in eine Sprachfördersituation sozusagen reingeht und das Bilderbuch als Kommunikationsanlass nutzt. Und dann darüber spricht, was geschieht denn da? Und dann kann ich mich komplett davon lösen, wie die Geschichte von dem Bilderbuch eigentlich geht und mich vom Kind leiten lassen. Was sieht das Kind da? Ich weiß nicht, ob man, mir fällt gerade kein besseres Wort ein als Fehler. Wenn man vielleicht von einem Fehler sprechen würde, könnte ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, das ist einer, dass man, wenn man Bilderbücher anschaut, auf etwas zeigt und es dann nur benennt. Das Auto. Der Kranich, die Tomate. Mhm. Aber was ich da mache, ist, dass ich ja nur Wörter benenne. Aber ich tausche mich ja gar nicht darüber aus. Wie beispielsweise, boah, da ist eine super große Tomate. Schau mal, die ist ganz rot. Und oh, da liegt noch eine kleine Tomate, die ist gelb. Haben wir auch Tomaten zu Hause? Um so beispielsweise Gesprächsanlässe eben zu gestalten. Ja. Da kann man wirklich auf Elternebene ganz viel rausholen. Ich würde auch mal sagen, fast egal, in welchem Alter die Kinder sind, solange sie noch nicht lesen können. Wenn sie lesen können, wollen sie vielleicht eher selber lesen. Aber da gibt es auch ganz, ganz tolle Anleitungen dazu. Auch jetzt eben wieder über Sprachgold, was Eltern da noch zusätzlich machen können. Und das Schöne ist, da hat Patricia eben noch Videosequenzen, wie man es vielleicht im Alltag macht und dann aber auch, wie man genau diese Situation noch optimieren kann, weil oft ist es ja so, man möchte dann was machen, aber man hat gar keine Ahnung wie oder weiß nicht.
Ja, genau. So was, man kennt sich halt zu wenig aus.
Ja, ganz genau. Und da sind die Videos beispielsweise richtig top vorbereitet. Und ja, leiten dazu an, dass man da nochmal ja mehr mitmacht oder auch vielleicht nochmal so sein eigenes sprachliches Verhalten reflektiert. So, was könnte ich denn da dann noch machen? Und vielleicht auch noch so ein...
Wie kann man das dann noch weiterführen?
Ja, ganz genau. Und also, dass man da halt irgendwie so einen Impuls hat für, was kann ich zusätzlich im Alltag machen? Aber was ist auch, ja, umsetzbar im ganzen trubeligen Alltag, den man eben hat? Und jetzt muss ich gerade noch mal kurz überlegen, ob ich noch mal einen Punkt hatte. Ah ja, nicht zu viel auch die ganze Zeit reden. Manchmal braucht man auch Pause, denn Sprache muss verarbeitet werden. Man merkt es vielleicht so ein bisschen bei mir im Podcast. Ich rede gerne, ich liebe es zu sprechen und zu kommunizieren.
Oh ja, dann bist du nicht allein.
Aber wenn ich jetzt gerade ein Kind habe, dem es schwerfällt, mit Lautsprache umzugehen, braucht das Kind vielleicht auch immer mal wieder ein paar Ruhephasen. Das heißt, wenn ich mit dem Kind jetzt eine sprachförderliche Situation durchgeführt habe, mache ich eine kleine Pause. Da kann das Kind was motorisch machen. Es kann einfach vor sich hinspielen. Aber ich gehe da dann jetzt nicht nochmal zusätzlich sprachlich rein, sondern ich gebe Zeit, dass dieser ganze sprachliche Input eben auch verarbeitet werden kann.
Ja, das ist, glaube ich, ein großer Faktor, auch zu Hause, ne? Ich muss mich auch immer wieder mal bremsen, weil ich könnte auch von morgens bis abends reden und ich wundere mich dann immer, warum meine Kinder den Mund nie zu haben, ne? So, warum redet ihr den ganzen Tag? So, ach so, ich rede ja selber den ganzen Tag. Und dann auch einfach manchmal so das Genießen und dann auch merken so, ah ja, gerade, okay, jetzt brauchen die gerade auch einfach mal einen Moment Ruhe und einfach nur so Spiel und Sein. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da nochmal angesprochen hast.
Und so als, ich glaube wirklich, ich hätte noch ganz viele weitere Punkte und so, was man noch machen kann. Aber dadurch, dass wir jetzt ja noch gar nicht so richtig über Mehrsprachigkeit gesprochen haben, also die Mehrheit der Kinder oder der Menschheit heute wächst ja mit mehr als einer Sprache auf. Das heißt so, unser ganzes einsprachige Gehirn ist eigentlich eher überholt und stellt tatsächlich die Seltenheit dar. Und es gibt, oder die Mehrheit der Menschen ist eben mehrsprachig. Und wenn man jetzt eben mehrsprachig aufwächst zu Hause oder mehr als eine Sprache beispielsweise hat, dann sollen Eltern, wenn sie das möchten, auch gerne weiterhin in der Sprache mit ihrem Kind sprechen. Und da ist es dann total egal, ob das Kind Schwierigkeiten im Spracherwerb hat, ob es eine Sprachentwicklungsstörung hat oder ob es weitere Beeinträchtigungen oder Ursachen gibt, die dazu geführt haben, dass das Kind vielleicht noch nicht spricht. Mehrsprachigkeit ist immer eine Ressource und das wäre so ähnlich, wie wenn man ja jemandem die Identität irgendwie wegnehmen würde. Das heißt, wenn man beispielsweise jetzt noch Kurdisch spricht und das sozusagen die erste Sprache war, die man gelernt hat. Bitte sprecht weiter mit dem Kind auf der Sprache. Es ist nicht die Aufgabe der Eltern, dem Kind Deutsch beizubringen, sondern dann eher eben immer eine Sprache, darauf den Fokus eben zu legen. Und ja, wenn die mehrsprachig aufwachsenden Kinder dann Sprachen miteinander vermischen, zeichnet das auch nochmal die Kreativität ab, die die Kinder haben. Und ist dann eben auch nicht als Fehler zu werten. So, das sind nochmal so unsere Mehrsprachigkeitspunkte, die wir da dann eben haben.
Ach, es gibt so viele Punkte. Ne? Man könnte jetzt hier auch eine 10-teilige Reihe machen über Sprache und dann nochmal komplett auf dieses Zweisprachige eingehen. Bei uns sind sie auch zweisprachig, die Kinder. Und tatsächlich hat uns eine Zeit lang, als die Sprachentwicklungsstörung noch so präsent war, wurde uns geraten, dass mein Mann mit unserem Sohn nicht Türkisch spricht, weil es vielleicht einfach zu viel ist und zu viele neue fremde Wörter. Und dann hat er damit echt aufgehört für eine lange Zeit. Und es ist gerade auch wieder so schwer, da wieder reinzustarten. Also das ist für ihn, ne? Er hat sich das so abtrainiert. Und jetzt muss er da immer wieder so sich dran erinnern, so, ach Mensch, ich will ja eigentlich auch Türkisch sprechen. Und das ist voll gut, dass du das gerade sagst. Das ist echt ein wichtiger Punkt, wenn das eigentlich anders ist.
Ja, so, also es ist ja auch was man dann weitergibt oder auch was einen als Elternteil ja ausmacht oder geprägt hat. Und warum sollte man das dann dem Kind vorenthalten? Und ja, nur weil ein Kind mehrsprachig aufwächst, heißt das jetzt nicht, dass das irgendwie eine schlechtere Sprachentwicklung irgendwie durchlaufen wird oder sondersgleichen, sondern da gibt es so viele positive Faktoren. Das Gehirn ist viel, viel flexibler, kann mehr leisten. Und deshalb, wenn es Mehrsprachigkeit gibt zu Hause. Wir lieben alle Sprachen, egal welche Sprache das ist. Einfach in der auch kommunizieren und die nicht aufhören. Auch nicht, wenn ihr Kinder habt oder wenn es Kinder gibt, die im neurodivergenten Spektrum sozusagen sind. Bleibt da euch als Elternteile treu und gebt dem Kind auch gern die weitere Sprache mit.
Ach, schön. Das war jetzt gerade so ein richtig schönes Schlussplädoyer, fand ich noch. Dieses Hey und bleibt euch treu. Und ich glaube, das ist generell auch so wichtig, dass man da den, also ich habe jetzt auch so für mich nochmal so mitgenommen, dass man diesen Fokus auf dieser gesprochenen Sprache auch einfach so ein bisschen reduziert und sagt, hey, ne, wir bleiben wir. Wir sind trotzdem in Verbindung. Wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Und auch wenn das Kind nicht spricht, und das hat jetzt auch gar nichts mit der Persönlichkeit, dass es jetzt heißt, ne, oh Gott, jetzt hat mein Kind so viele Problemfelder dadurch, dass es nicht spricht. Das ist vielleicht im Außen, aber nicht im Inneren, ne, nicht bei der Familie dann, dass das so anheftet. Nathalie, so cool, dass du hier warst und uns so ein bisschen mit reingenommen hast in die Logo-Welt. Ich glaube, das betrifft ganz viele HörerInnen bei mir im Podcast. Und es ist tatsächlich so ein Thema, das gar nicht so präsent ist, wenn es um Neurodivergenz geht. Weil ich habe immer das Gefühl, dass da auch mehr die AutistInnen zur Sprache kommen, die halt sehr gut sprechen können. Ne? Einfach weil die dann interviewt werden können, weil die dann da Antworten geben können, weil die dann sich dafür bereit erklären. Und es gibt so viele nonverbale oder Menschen mit einer Sprachentwicklungsstörung, dass es schön ist, die mal zu erwähnen. Sonst hört hier gerade der Postbote im Auto ganz laut Musik. Ich weiß nicht, ob ihr das mithören könnt.
Aber das kann man ja eigentlich auch nochmal so nutzen, um auch in Interaktion zu kommen, dass man zu Hause einfach mal tanzt und Spaß hat und irgendwie auch nochmal das so feiert, dass man sich hat und ja, einfach Musik laut aufdrehen und auch mal sowas machen. Ja. Musik tut
singen,
immer gut.
Ne? Wenn die Kinder dann singen oder reimen, das ist ja dann auch nochmal eine, also ist ja auch sprachliche Kommunikation.
Ja.
Ja. Nathalie, ich danke dir und ich verlinke auf jeden Fall nochmal auf das Profil von Sprachgold und direkt nochmal auf diese speziellen Videos, die du gerade angesprochen hast.
Vielen, vielen Dank dir. Hat mich sehr gefreut.
Ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus diesem Gespräch für euch mitnehmen und aus vielen Fragezeichen Ausrufezeichen machen. Von Nathalie geht's nächsten Sonntag zu Natalia. Natalia Lamotte ist Doula, selbst neurodivergent und hat im deutschsprachigen Raum den Begriff Muttertät geprägt. Und wir sprechen nächsten Sonntag darüber, wie es für neurodivergente Frauen ist, Mama zu werden. Was es mit einer Frau macht, generell und eben im Besonderen, wenn die Mama selbst im Spektrum ist, was solche Mamas entlastet, was sie stärkt und was ihnen neues Selbstbewusstsein schenkt. Also unbedingt anhören nächsten Sonntag. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.